und die dann in der Folgediskussion tatsächlich auch zu kurz kamen. Und auch in meiner Stellungnahme habe ich mich ja hauptsächlich auf die theologische Kritik bezogen. Dazu stehe ich auch, da werde ich auch sicherlich noch manches dazu sagen. Aber es ist so eine gewisse Unwucht in der Debatte eingetreten, dass manche Fragen gar nicht mehr so aufgenommen sind in der Weise, wie wir es etwa 2005 auch getan haben.
Vielleicht können wir ja einige Fragen auch noch mal neu stellen oder fokussieren hier. Dr. Mössinger, mit welchem Eindruck haben Sie das Familienpapier oder die Orientierungshilfe gelesen?
Mir ging es ähnlich, ist verständlich, mit dem Kollegen Kern, dass ich durch Zeitzeichen darauf aufmerksam gemacht wurde. Und das war schon vier Wochen vor Veröffentlichung, dass im Grund gewisse Grundlinien dort dargestellt worden sind und deswegen sehr gespannt war, was in diesem Papier steht. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich tue mich mit dem Papier schwer. Und zwar, eines liegt schon am Sprachstil. Ich finde den Text redundant. Also ich glaube, man könnte ruhig ein Viertel kürzen und hätte immer noch dieselbe Aussage. Und dann ist es so eine ganz seltsame Mischung, und da beziehe ich mich jetzt nicht, obwohl ich leidenschaftlicher Theologe bin, auf den theologischen Teil, sondern auf den anderen Teil. So eine Mischung zwischen einer Beschreibung, auch einer sehr gefühlsbetonten Beschreibung, die mir sehr nahe kommt, weil sie Dinge vertritt, die ich wirklich für zentral für das menschliche Leben halte, nicht nur für meine Biografie. Aber dann kommen plötzlich Setzungen, die sich aus der Beschreibung nicht ohne weiteres ableiten lassen. Also so eine Beschaulichkeit, die einfach mal in ganz deutliche Forderungen mündet, wo ich die Ableitbarkeit so nicht deutlich sehe. Also im Grunde in der inneren Stringenz habe ich gewisse Probleme. Und dann habe ich auch Probleme, vielleicht kann ich nachher noch mehr sagen. Ich finde manche Sätze einfach schlicht. Schlichtweg schlicht. Es gibt einen Satz, der heißt, Eltern sind oft wichtige Vorbilder. Das finde ich viel zu wenig. Da möchte ich nachher mehr sagen. Da hängt für mich auch ein ganz zentraler Punkt, nämlich die Bedeutung der Primärbeziehungen. Aber Eltern sind oft wichtige Vorbilder. Der Satz sagt fast nichts.
Frau Stepper, wie haben Sie das Papier gelesen? Vor der Veröffentlichung, nach der Veröffentlichung im Internet? Mit welchen Eindrücken?
Ich habe es nach der Veröffentlichung gelesen und ich habe mich richtig gefreut. Ich habe mich gefreut als OK-Vorsitzende, die eintritt für die Vielfalt der Lebensformen, der Anerkennung als gleichwertig und gleichberechtigt. Ich hätte mich mit dem Satz vorgestellt. Und ich habe mich gefreut als Sozialarbeiterin, die in der Sozial- und Lebensberatung arbeitet. Weil endlich die Lebenswirklichkeit der Menschen gesehen wird, weil die verschiedenen Lebensformen als gleichwertig gesehen wird, dass endlich nicht mehr verurteilt wird und diskriminiert wird, das ist nämlich so, die erleben so. Und ich habe mich gefreut, dass die drängenden Fragen ernst genommen werden. Nach wo bleibt die Anerkennung von Sorgearbeit? Wo ist Raum dafür? Und dass die Situation der Frauen ernst genommen wird, die schier zerbrechen unter der Vielfalt ihrer Aufgaben und das leider nicht festmachen an den sozialen Rahmenbedingungen, sondern immer individuell als Versagen erleben.
Vielen Dank. Herr Stöffler, wie haben Sie das Papier gelesen? Auch die Frage an Sie.
Ja, also ich habe es mit großem Interesse gelesen und ich fand, dass gerade die Wahrnehmung unserer Lebenswirklichkeit, unserer Wirklichkeit in unserer Gesellschaft, aber auch in den Familien, die mir begegnen und in unterschiedlichen Lebensformen, ich glaube, ein bisschen sehr laut, oder? Weiter wegnehmen, besser?
Die einen müssen ja dran sein.
Dass es in dieser Hinsicht sehr treffend ist und mir auch vieles erschlossen hat. Beim zweiten Lesen allerdings sind mir dann schon auch Dinge aufgefallen, wo ich gemerkt habe, man kann ja, die Schwierigkeit, die ich drin für mich sehe, ist, dass einerseits die theologischen Aussagen, der biblische Bezug, der hermeneutische Zugang auch zur Bibel an manchen Stellen mir ein bisschen zu sehr die Normativität des Faktischen gilt und man nicht so sehr das Gespräch mit der Bibel sucht, die dann auch einem sperrig manchmal erscheint, Und diese Sperrigkeit, die habe ich im Umgang mit den Texten an der Stelle vermisst. Auch wenn ich wichtig finde und sehr wichtig finde, dass diese neuen Familienformen in der Form, wie sie auch da in dem Papier vorkommen, und Lebenswirklichkeiten von Kindern, von Alleinerziehenden, von unterschiedlichen Lebensformen an der Stelle zu Recht und auch in der Kirche einen Ort finden und auch diese Menschen, die in solchen Situationen leben, sich dadurch auch von unserer Kirche angesprochen fühlen.
Jetzt enthält das Papier neben allen theologischen und soziologischen und sozialpolitischen Aspekten eine Herausforderung. Es steht, ich zitiere, angesichts des tiefgreifenden sozialen und kulturellen Wandels ist auch die Kirche aufgefordert, Familie neu zu denken und die neue Vielfalt von privaten Lebensformen unvoreingenommen anzuerkennen und zu unterstützen. Dr. Mössinger, was heißt für Sie Familie neu denken am Ende des Jahres 2013?
Also ich habe, und da muss ich eigentlich sagen, muss ich unterscheiden zwischen Veröffentlichung und meiner pastoralen Existenz. Ich arbeite in einer Innenstadtgemeinde in Brennpunktsituationen. Ich kann gar nicht anders, wenn ich meine Gemeindeglieder und denen darüber hinaus, die angeheiratet oder sonst wieder mit verbunden sind, begegnen will, würdigen, wie sie leben. Und das sind nun alle gebrochenen Situationen, die es irgendwo denken kann, Verletzungen, verschiedene Entscheidungen für ein bestimmtes Leben. Und ich kann mir eigentlich schlecht vorstellen, und das war auch so eine Frage, ob das die kirchliche Wirklichkeit ist, auch wenn es an die nicht adressiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kolleginnen und Kollegen, die in solchen Situationen Begegnungen haben, anders als würdigend damit umgehen. Also ich erlebe das so nicht. Sondern es ist wichtig, dass wir die Menschen dort, wo sie sind, aufsuchen, mit ihnen sprechen und tun, was wir für sie tun können. Das ist das eine. Insofern steht für mich die Wahrnehmung der unterschiedlichen sozialen Lagen und auch die Wahrnehmung der unterschiedlichen Lebensentscheidungen überhaupt nicht zur Disposition. Das ist die Grundvoraussetzung. Die andere Frage ist, wie man damit umgeht. Und da würde ich in der Tat sagen, dass aus dem Blickwinkel des Kindes es viele Vorzüge hat, wenn Vater und Mutter beieinander sind und dass es schwieriger ist, in anderen Situationen zu leben. Und dass wir da durchaus auch gewisse Entwicklungen stark stützen sollten, um einen Beziehungsrahmen zu ermöglichen, in dem ein Kind es sich leichter tut, als in anderen Beziehungsrahmen, in dem es sich schwerer tut. Also ich denke, die Lage der Alleinerziehenden, die wir natürlich stützen und begleiten müssen, ist schwieriger als die Lage eines Ehepaares, das Kinder hat. Und das denke ich, wir dürfen im Grund jetzt nicht sagen, es ist im Grund alles dasselbe, es wird Beziehungen gelebt. Es wird Beziehungen gelebt, wir müssen die unterstützen. Aber es gibt förderlichere Situationen, es gibt schwierige Situationen. Und das denke ich, die Kirche darf jetzt nicht moralisierend eintreten und irgendwas abwerten, aber sie kann ja für bestimmte Modelle auch positiv das Wort erheben und die unterstützen. Und das wäre so mein Weg. Dazu könnte ich dann aber innerlich auch noch mehr dazu sagen.
Herr Kern, bedeutet das aber nicht, wenn ich sage, bestimmte Modelle, bestimmte Lebensformen von Familie, Vater, Mutter, Kind unterstütze ich positiv, auch aus der christlichen Tradition, dass ich dann automatisch auch andere Lebensentwürfe und Lebensformen doch etwas negativ konnotiere?
Das ist genau die Frage und die Unterstellung, die häufig gemacht wird. Und wo ich denke, da ist eine besondere Behutsamkeit gefragt. Aber das darf nicht heißen, dass wir als Kirche nicht auch eine gewisse Gewichtung in der Frage vornehmen, was halten wir denn für eine lebensdienliche Struktur, für eine Institution, die wir fördern, für eine gute Lebensordnung? Gibt es da eine Position von uns als Kirche? Oder sagen wir, alle Formen nehmen wir einfach nur hin? Da setzt die theologische Kritik an, die auch ich habe, und die durchzieht das ganze Papier. Denn das ist ja ein Grundzug an die Stelle, die Sie eben zitiert haben. Ich glaube, das ist auf Seite 141.
Zumindest Nummer 132.
Dann ist die Nummer 141 oder sowas. Da habe ich nämlich ein Fragezeichen gemacht. Was heißt das denn, Familie neu zu denken? Und da möchte ich sehr darum bitten in der Debatte, dass wir nicht so tun und unterstellen, dass diejenigen, die nun ein Wort für die Ehe erheben, die vermeintlich als konservativ gelten, irgendwie die Wirklichkeit, in der wir leben, nicht so richtig wahrnehmen würden. Es ist so, dass auch in Württemberg Ehen geschieden werden, auch im Pietismus werden Ehen geschieden. Es gibt die gesamte Palette der Lebenswirklichkeit, wie es sie woanders in Deutschland gibt, auch bei uns. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Die Frage ist aber, also sind nicht irgendwie ein paar Hinterwäldler, die jetzt da irgendwie reaktionär auftreten? Ich glaube, da würden wir es uns für viel zu einfach machen. Und manchmal habe ich den Eindruck, in Hannover gibt es so einen Blick in Richtung Süden. Das will ich mal sagen. Habe ich manchmal den Eindruck. Es ist nämlich schon die Frage, gibt es eine Lebensform, zu der wir sagen, und da gehört nun die Ehe für mich, von meiner biblisch-theologischen Einsicht dazu, als eine Institution, die wir für besonders vorzüglich halten von unserer christlichen Überzeugung her. Da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Aber darauf will ich schon abheben. Und ich glaube, man kann das sagen und vertreten und zugleich für jeden Menschen in jeder Lebenssituation, in jeder Lebensform, in der er oder sie lebt, ganz offen sein und eine ganze Begleiterschaft leben.
Frau Stepper, Sie sind ja in der Sozialarbeit tätig. Bekommen Sie das mit, wie das auf Menschen wirkt, wenn auf der einen Seite ein Lebensmodell christlich begründet wird und auf der anderen Seite die Menschen aber entweder an diesem Modell scheitern, Sie haben ja selber gesagt, es gibt auch Scheidungen in pietistischen Familien, oder auf der anderen Seite in ganz anderen Lebensbezügen leben, vielleicht auch leben müssen aufgrund ihrer Situation?
Ja, ich würde so sagen, viele Menschen haben sich von der Kirche verabschiedet. Ja? Bei denen geht auch die Debatte vorbei. Denen ist inzwischen ziemlich egal, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen von der Kirche in ihrer Lebenssituation. Ich erlebe aber sehr wohl bei Menschen, die in der Kirche sind, dass sie sich schwer tun. Also dass sie das Gefühl haben, sie hätten absolut versagt, auch als Christen, ja, wenn sie Probleme in ihrer Ehe haben oder wenn sie aus welchen Gründen auch immer anders leben wollen und das für sich richtig sehen. Ich erlebe ganz häufig, dass in dieser christlichen Prägung, wie es bei uns ist mit der Ehe, Frauen total Schwierigkeiten haben, ja, weil sie erleben, sie sollten zu Hause sein für ihre Kinder, sie möchten aber auch berufstätig sein, sie sollten pflegen, ja, weil das als gute Christin von ihnen erwartet wird. Und sie merken, wie sie dem nicht entsprechen können und auch nicht mehr wollen und wie sie dann Sorge haben, wirklich abgelehnt zu werden, nicht mehr der christlich-kirchlichen Norm zu entsprechen. Und das ist für die Frauen wirklich schwer, auch für Männer. Also es ist überwiegend Frauen, weil die viel mehr in diese Situationen reinkommen als Männer. Ja, deswegen betone ich diese Frauen. Aber es ist auch für Männer, wenn sie anders leben und christlich sozialisiert sind, ja, dann merken sie Druck, nicht Gleichberechtigung von unterschiedlichen Lebensformen, sondern sie erleben es als Druck. Und ich sehe das auch so, dass das oft ein Grund ist, warum Menschen nicht mehr diese Form eingehen wollen, weil sie dieses alte Ehebild haben, ja, was eben gelebt wird mit Frau zu Hause, man arbeitet und beide merken, das ist nicht das, was wir wirklich wollen. Ich möchte auch noch Ihnen widersprechen, wenn Sie so auf Kindeswohl abgehen. Natürlich ist es gut für ein Kind, Mutter und Vater zu haben. Ja, bin ich wieder zu. Ich höre mich so laut, deswegen erschrecke ich immer. Aber das heißt nicht, dass es so viel schlimmer für Sie wäre, wenn Sie es nicht haben. Es ist nämlich manchmal auch ein Drama, Mutter und Vater zu haben, die eigentlich nicht mehr miteinander leben können. Und das ist für Kinder ausgesprochen schlimm. Oder ein Elternteil zu haben, das unheimlich viel Kompromisse eingeht in dieser Ehe und in keiner Weise glücklich ist.
Ich würde gerne das Thema ein bisschen erweitern und Herr Stöffler, Sie fragen, was heißt eigentlich Familie aus evangelischer Perspektive heute? Gibt es etwas, was wir vielleicht auch gemeinsam bei allen unterschiedlichen Standpunkten beschreiben können oder zumindest diskutieren und debattieren können?
Also für mich, ich spreche jetzt von mir, ich würde sagen, der Familienbegriff muss meines Erachtens erweitert werden. Das ist, glaube ich, nicht mehr die Frage. Ich würde auch unserem verehrten Herrn Landesbischof widersprechen. Ich kann auch mal von mir persönlich reden. Ich habe in der Zwischenzeit zwei verheiratete Töchter und schon einige Enkelkinder und eine lebt in einer Patchwork-Situation, wo wirklich eine Scheidung im Hintergrund ist und alles. Aber das sind Erfahrungen, die sind schlimme Erfahrungen für alle Teile gewesen. Aber es ist eine gute Situation und es wäre verrückt, sowas nicht auch als Familie zu bezeichnen. Und es gibt diese Situationen, und das finde ich, muss man einfach akzeptieren, dass es so ist. Die andere Frage, die ich mir allerdings stellen würde, und das wie das mit der Ehe, das ist ein anderer, für mich ein anderer Begriff oder Bedeutung von...
Darüber
von,
diskutieren ja. wir gleich noch.
Aber vom Familienbegriff her würde ich sagen, es ist selbstverständlich, dass, und da würde ich dem Papier recht geben, dass man sagt, in allen Situationen, in denen Kinder, insbesondere Kinder aufwachsen, ist eine Familiensituation. Oder auch, ich lebe mit meiner alten Schwiegermutter auch im Haus, ist auch eine Familiensituation. Also es gibt unterschiedliche Situationen, wo man füreinander Verantwortung übernimmt und in generativen Zusammenhang. Und das halte ich für eine Familiensituation, die auch unter dem Segen und unter dem Schutz Gottes steht. Das ist für mich keine Frage. Die anderen Fragen, da kann man drüber reden, aber jetzt zur Familiensituation ist das meine klare Position.
Ich möchte sagen zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Stepper und auch Friedemann, wie Sie beschrieben haben, wie Sie Familie und auch Nöte von Menschen wahrnehmen, das teile ich voll und ganz. Das erlebe ich zum Teil ganz ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Das ist also, ja, das ist vielleicht gut, der Tausch da. Die Frage ist aber dann, was heißt das nun für uns? Denn es wird häufig unterstellt, wenn wir von einem orientierenden Familienbegriff oder Ehebegriff reden, wäre das eine Verurteilung oder Beurteilung oder Abwertung anderer Lebensformen. Und das ist nicht zwingend damit verbunden. Das ist eine Herausforderung, aber das ist nicht zwingend verbunden damit. Ich plädiere deshalb für einen doppelten Familienbegriff. Einen deskriptiven Familienbegriff, der wahrnimmt, wie Familie gelebt wird in den unterschiedlichsten Formen, das ist Familie. Es wäre nicht sinnvoll, das irgendwie anders zu beschreiben. Zugleich aber für einen, ich will es mal nennen, orientierenden Familienbegriff, bei der die Ehe von Mann und Frau eine Rolle spielt, wo wir sagen, das halten wir für einen biblisch, theologisch reflektierten, von unserer geistlichen Tradition her geprägten Begriff, den wir für lebensdienlich halten. Die stehen beide in Spannung, aber mit dieser Spannung leben wir und begleiten Menschen in Seelsorge und Diakonie. Genau das übrigens ist der Gedanke gewesen des ersten Satzes, Herr Bohler, den Sie zitiert haben aus dem Familienpapier 2005 in Württemberg. Da habe ich nämlich mitbearbeitet im Ausschuss Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit. Und genau dieser Satz ist der zentrale, der versucht, diese Spannung zu formulieren. Vorfindliche Familien finden eine lebensdienliche Orientierung an der biblischen Sicht von Ehe und Familie. Was auch immer das dann heißt, das ist dann zu explizieren. Da spielen auch hermeneutische Fragen eine Rolle. Aber diese Spannung wollen wir festhalten. Ich halte es für fatal, wenn wir als evangelische Kirche im Blick auf Lebensfrage nur zu sagen haben, wir finden etwas vor, wir beschreiben es und erheben das dann am Ende unserer Schrift zur normativen Orientierung. Der Duktus entsteht aber schon im Papier.
Frau Stettler?
Also die Normativität des Faktischen wurde ja nun ganz häufig in den Rezeptionen benannt.
Nicht? Ich würde gerne von Ihnen wissen...
Und das finde ich auch im Papier.
Ich würde gern von Ihnen wissen, es ist ja bekannt, dass ich zu diesem erweiterten Familienbegriff stehe, aber ich würde gern wissen, ob es denn Familie erster und zweiter Ordnung gibt und ob es nicht evangelisch gesehen auch verbindlich sein kann, wenn wir sagen, Familie ist, wo verlässlich, verbindlich, verantwortlich, gleichberechtigt gelebt wird.
Ich habe versucht, das gerade eben so zu sagen. Familie ist dort, wo Menschen verschiedener Generationen Verantwortung füreinander übernehmen. Familie ist auch da, wo manchmal diese Verantwortung auch nicht wahrgenommen wird. Ja? Familie wird ja nicht dadurch konstituiert, dass die Verantwortung wahrgenommen wird, sondern sie findet sich vor, ich bin möglicherweise mit meinen Eltern verbunden, auch wenn die keine Verantwortung für mich übernehmen oder so. Darauf hat Herr Herle auch schon hingewiesen in seiner Ethik, was ich für wesentlich halte, dass der Familienbegriff nicht nur über die Verantwortung definiert ist. Das muss ich sehen, aber trotzdem sage ich als Christ nicht, die Ehe von Mann und Frau wäre bedeutungslos im Blick auf auf die Bewertung von Lebensformen insgesamt.
Habe ich Sie denn richtig verstanden, dass Sie sagen, es gibt ein, jetzt nehme ich mal den Begriff biblisches Leitbild von Familie auf der einen Seite und es gibt Lebensformen, die es auch noch gibt, aber eigentlich soll sich jeder an Familie orientieren. Bloß Familie ist ja heutzutage nicht nur das, was wir gelernt haben, höchstwahrscheinlich alle auch natürlich erlebt haben, Vater, Mutter, Kind. Ja, wir wären ja nicht, wenn es nicht Eltern gäbe. Gleichzeitig aber gibt es heute ganz andere Konstellationen. Familien suchen sich, finden sich zusammen in Patchwork-Situationen und sonstiges. Das haben Sie ja selber beschrieben. Wie gehen wir damit um? Haben wir dann plötzlich eine Zweiklassengesellschaft und sei es auch nur theologisch, weil das eine ist das Orientierungsmodell und das andere ist die Lebenspraxis. Dr. Messinger.
Also ich finde, da werden die Frage stellt falsche Alternativen. Und zwar deshalb, weil ich glaube, es gibt ja immer Situationen, wir finden uns in einer Welt vor, in der wir auch Sünder sind, wo Dinge uns gelingen oder auch nicht gelingen. Und trotzdem zu sagen, es gibt trotzdem Ideale oder es gibt was, wo wir sagen, an dem wollen wir uns orientieren. Ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt Ehen, die scheitern. Trotzdem ist das Modell der Treue und der lebenslangen Treue ein Modell, wo wir sagen, wollen wir auch in der Trauliturgie darauf nicht verzichten und sagen, dieses Ideal festzuhalten und zu sagen, wir streben das an und es kann misslingen und wir verurteilen keinen, bei dem das misslingt. Aber trotzdem zu sagen, wir haben hier ein Bild von Ehe, wo ich sagen muss, unser Ziel ist eine lebenslange Treue, in Ganzheitlichkeit miteinander zusammenzuleben, das bleibt erhalten mit dem Wissen, dass wir alle in unseren Beziehungen immer auch scheitern können. Und das Scheitern dann auch wiederum unter der Rechtfertigung Gottes steht. Aber trotzdem das Ideal deshalb aufzugeben und zu sagen, wir verzichten dann auf das Bild von der lebenslangen treuen Beziehung, das halte ich deshalb für falsch. Und deshalb sind auch die Alternativen zu sagen, ist dann erster und zweiter Klasse, das ist nicht der Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass hier Menschen in ihrer Beziehung sich Ziele setzen, auch versuchen, füreinander verlässlich zu sein und erleben sich immer wieder, so wie wir uns jeden Tag immer wieder auch in der Beziehung als Scheiternde oder erleben und merken, da funktioniert nicht alles, so wie wir es uns vorstellen. Aber deshalb das Ziel aufzugeben, das Ideal aufzugeben, halte ich für falsch.
Ich weiß nicht, warum, wenn Menschen so zusammenleben, denen einfach unterstellt wird, dass die nicht in Treue und lebenslänglich zusammen sein wollen. Warum man das? Aber ich erlebe das so, wenn gesagt wird, in der Ehe ist das nur oder ist es, ja? Und damit heißt doch automatisch, ich denke, in den anderen ist es nett, ja? Oder nicht so ausgiebig oder nicht so verbindlich, ja? Und dann steht es da. Ich möchte die Ehe auch nicht kleinreden. Ich bin selbst verheiratet. Aber ich wehre mich dagegen, dass so getan wird, wie wenn es nur ausschließlich sie lebensdienlich wäre.
Aber da haben Sie mich bewusst missverstanden.
Das können vielleicht
sein. Okay. Und da wäre ich genauso missverstanden. Also ich kann mich mit dem, was Friedemann Stöffler gesagt hat, im Grunde voll identifizieren. Ich würde nicht von Ideal der Ehe sprechen, sondern eben eher von einer Orientierung. Wir haben es da genannt, lebensdienliche Orientierung. Das bedeutet aber gerade nicht, dass andere Lebensformen dadurch abgewertet wären. Die Kriterien, die die EKD nennt, die die Schrift nennt, die sind ja unstrittig ganz wertvoll. Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Verantwortlichkeit, Fürsorge. Die sind ja, und so hat ja auch der Ratsvorsitzende sich geäußert, im Grunde der Ehe entnommen. Gerade deshalb sei sie ja auch noch bleibendes Leitbild und werden dann für andere Lebensformen übertragen. Das ist auch richtig und das ist auch gut so. Das hat eine orientierende Wirkung, würde ich auch sagen, im Blick auf die Beziehungen, die in anderen Formen gelebt werden. Und gleichwohl sind sie eben von diesem Modell der Ehe entnommen, das gerade dadurch eine Bedeutung hat. Also die Institutionalität der Ehe halte ich für einen ganz wesentlichen Aspekt, der, wenn wir über Familie reden, nicht übergangen werden darf. Und da ist mir das Papier an der Stelle zu, das ist ja auch explizit in den Debatten, zu unpräzise.
Ist es denn zumindest in der sozialen Beschreibung der Familienkonstellationen richtig? beschrieben.
Soweit ich das beurteilen kann, finde ich das sehr, sehr treffend. Das vermag ich mir gar nicht anzumaßen, das zu beurteilen. Ich finde da sehr viele erhellende Ausführungen drin. Ja? Also wie, was die soziologischen Beschreibungen angeht und auch die Folgerungen und die Notwendigkeiten, die beschrieben werden.
Okay, danke. Dr. Messinger?
Also ich wollte eines dazu sagen, um das Ideal und die Bewertung etwas runterzunehmen. Ich finde, wir sollten als Christen über Ehe sehr natürlich und normal sprechen. Dass es um ein unspektakuläres Nehmen und Geben geht. Ich habe unseren Ratsvorsitzenden in der Spaltung, die er da vorgeführt hat, Quelle des höchsten Glücks und dann eben auch Gefängnis, wie Sie das beschrieben haben, wo man natürlich darüber überlegen muss, ob man das so aufrechterhalten will. Das würde ich so einfach nicht darstellen, weil es im Grunde einerseits was überhöht, auch in der Bezeichnung der Hochzeit, sagen wir viele Brautpaare, das ist ja der größte Tag unseres Lebens. Ich habe eine wunderschöne Hochzeit gehabt, aber ich wäre noch nie, 3 Tage Programm wäre da gegeben gewesen. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, das als den höchsten Tag meines Lebens zu bezeichnen. Also diese Übersteigerungen, dass man die schlichtweg mal rausnimmt, sondern ein Stück weit weiß, es geht darum, miteinander auszukommen, in Geben und Nehmen, in einem offenen Prozess. Das ist nämlich das Schwierige bei Beziehungen, was wir in unserer Industriegesellschaft, die aufs Machen angelegt ist, so schwer vermitteln können, dass in diesen Prozessen auch ums Aushalten geht. Deswegen würde ich zwar die Ehe sehr hoch schätzen, aber ich wäre sehr natürlich und sehr normal von ihr reden wollen, um auch diesem falschen Idealen und dem im Grunde andere sozusagen unterschätzig zu behandeln. Das wäre überhaupt nicht mein Ziel. Allerdings muss ich ja schon sagen, Frau Stepper, ich beobachte es natürlich im Pfarramt auch, wie Sie in Ihrer Beratungsstelle, es gibt Partnerschaften, die ungeheuer treu und in schwierigsten Zeiten miteinander leben, Krebskrankheiten aushalten, schwierige Lebenssituationen miteinander tragen und nicht verheiratet sind. Da wäre für mich jetzt die innere Frage, warum berauben Sie sich dieses Schutzes? Das verstehe ich nicht, ich würde die Frage nie stellen, ich würde bei Ihnen sein, ich würde Sie begleiten, aber für mich wäre das schon eine Frage, weil ich denke, eine Form kann auch ein ganz großer Schutz sein, auch nach außen. Es ist immer klarer. Und dann gibt es noch andere Modelle, die ich auch nicht beurteilen will, weil die Menschen, die es machen, müssen sich eigentlich entscheiden. Ich denke an ein Paar, das schon lange beieinander ist, das Kinder hat und nicht heiratet. Aber jetzt, als ich ein Haus baue, jetzt weiß ich nicht, ob ich die richtige Rechtsform sage, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gründe, dass, falls es schwierig würde, im Blick aufs Haus niemand benachteiligt wird. Da frage ich mich auch, was hindert Sie eigentlich, mehr an Form zu suchen? Ich stelle das fest, aber ich halte das für ein schwächeres Modell, obwohl es eigentlich Ihr Modell ist, das ich anerkennen muss. Und insofern denke ich, gibt es schon was von Stärken und eher schwieriger. Ohne zu unterstellen, dass das, was ich als stark finde, nicht sehr schwierig werden kann. Jeder, der Jahrzehnte verheiratet ist, weiß auch, dass Ehe sehr schwierige Zeiten kennt, wo man sich neu gewinnen muss. Also insofern möchte ich das mit der Überheblichkeit rausnehmen, aber einfach fragen, es gibt doch stabilisierende Dinge, die wir im Auge behalten sollten, weil sie nützlich und dienlich sind.
Müssen wir vielleicht was neu lernen? Ich frage mal so, auch vielleicht ein bisschen mit moralischem Hintergrund. Ich habe gefragt, was ist Familie aus evangelischer Sicht? Und wir sind ganz schnell bei der Ehe. Wir haben bisher oft Ehe und Familie gleich gedacht. Bisher. Was heißt, Sie denken da getrennt, oder?
Ich habe es ja versucht zu beschreiben. Ehe ist für mich was anderes als Familie. Und es gibt sehr viele Familiensituationen, die jetzt nicht nur von der Ehe gekennzeichnet sind.
Okay, und meine Frage ist, das nicht Aufgabe heutzutage, das auch anzuerkennen, dass es eine Familienrealität mit der Ehe gibt und auch jenseits der Ehe, selbst wenn wir unter Umständen nicht verstehen, warum sie diesen rechtlichen und nicht nur rechtlichen, vielleicht auch geistlichen Schutzraum nicht in Anspruch nehmen wollen?
Und ich würde da auch noch persönlich noch weitergehen. Ich finde auch, ich finde das Papier erwähnt zu Recht, dass es andere Lebensformen gibt, die in unserer Gesellschaft herrschen. Was mir zu kurz kommt in dem Papier, ist nochmal deutlich, trotzdem die Ehe als Leitbild hier an der Stelle zu thematisieren. Aber die anderen Lebensformen haben meines Erachtens, brauchen in unserer Kirche auch ihr Recht. Also ich, bei uns auch in unserer Gruppe in der Kirche, wo ich mitarbeite, gibt es zum Beispiel jetzt, ich sage es ganz konkret, ein lesbisches Paar, das zusammenlebt, die sich jetzt verpartnert haben, die sagen, in unserer Gruppe können sie das sagen, weil sie wissen, wir tragen das nicht nach außen, aber nach außen würden sie es nie bekennen. Und das finde ich eigentlich eine schlimme Situation, dass man in der Kirche den Eindruck hat, man kann auch mit so einer Situation nicht offen umgehen, Und ich wäre persönlich dafür, auch wenn ich weiß, das sind unterschiedliche Meinungen, dass es auch für so eine Situation, gerade weil man will, dass sie auf Verlässlichkeit und auf Dauerhaftigkeit angelegt ist, auch eine Form hat, wie diese, wie es Segenshandlungen in der Kirche gibt, die meines Erachtens klar von der Ehe unterschieden sein müssen, aber dass es solche Handlungen, Segenshandlungen gibt, halte ich für wichtig, gerade um der Verlässlichkeit und der Verantwortlichkeit füreinander willen, solche Formen einzuführen.
Herr Stöffler, danke für Ihr Wort. Herr Stöffler, danke für Ihr Wort, weil das finde ich ganz arg wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir das, wenn wir Familie weiter denken und auf einmal scheint es so, wie wenn wir alle das tun, dann denke ich, sind ja beste Voraussetzungen für die nächste Synodalperiode, dass wir da gemeinsame Familienstützende in diesem erweiterten Begriff Maßnahmen durchbekommen. Und dass, wenn in dieser Milieudiskussion, ja, dass man da denkt und guckt, dass wir die Menschen in ihren verschiedenen Lebensformen ansprechen. Da brauchen wir gar nicht alle anglikanische Modelle, sondern wir müssen sie nur in ihrer Lebensform ernst nehmen und auf sie zugehen. Und ich fürchte halt, dass das, was Sie gerade gesagt haben mit dem lesbischen Paar, das hängt damit zusammen, dass bei uns eben zwar inzwischen gesagt wird und jetzt zunehmend mehr an den Podiumdiskussionen, draußen hat sich das noch etwas anders angehört, ja, immer noch betont wird, es gibt halt eine Idealform. Ja? Das kann sein.
Herr Kern, vielleicht können Sie mir die Frage beantworten. Sie haben ja eben schon gesagt, das Papier, die Orientierungshilfe hat Defizite. Die Defizite sind ja auch schon angesprochen worden und die könnten wir jetzt auch wiederholen. Für mich ist die Frage, welche Befürchtung Ihrerseits oder welche Sorge steckt hinter Ihrer Kritik, auch Ihrer theologischen Kritik, die Sie haben? Was treibt Sie um?
Ich bin jetzt gar nicht so von Sorge geleitet oder, wie das auch schon gesagt wurde, irgendwie angstbesetzt in so einer Kritik, sondern mir geht es im Grunde um eine Klarheit, um eine Wahrhaftigkeit, um eine Aufrichtigkeit in der theologischen Diskussion und Reflexion dessen, was wir tun, und in der ganzen Zugewandtheit zu den Menschen unserer Zeit, auch zu allen Menschen in den Lebensformen, dass das authentisch ist und wahrhaftig ist. Und da nehme ich Brüche wahr. Ich nehme einfach einen Bruch wahr zwischen dem, was biblisch, theologisch sich mir erschließt, das ist immer ein Diskussionsprozess, klar, aber wie sich es mir erschließt, und dem, welche Handlungsoptionen dann hier genannt werden. Ja, und da bin ich dafür, und so eine Debatte müssen wir führen, und müssen wir aufrichtig führen in der Kirche, dass das verantwortlich geschieht und wir nicht sagen, naja, das haben wir eigentlich mal so gedacht, eigentlich reformatorische Theologie, aber heute sieht die Gesellschaft anders aus, deswegen handeln wir eben anders. Diese Form von Pragmatismus vertritt jetzt hier niemand explizit, aber die können wir uns nicht leisten. Und deshalb habe ich auch immer wieder insistiert, hier auf eine klare Reflexion. Ich will noch mal etwas sagen.
Wem jetzt soll diese Reflexion helfen?
Auf eine klare Reflexion von was, ist meine Frage noch.
Ja, die hilft natürlich, die ist für uns als Kirche insgesamt wesentlich. Wenn wir fragen, wir müssen ja fragen, zum Beispiel das eben genannte, die Frage, welche Traugottesdienste bieten wir an, welche Segnungsgottesdienste bieten wir an, was und wen können wir in welcher Weise segnen. Das muss ja theologisch reflektiert sein. Und da komme ich zu einem anderen Ergebnis. Ich sage tatsächlich, wir trauen Ehepaare, Mann und Frau, das ist, unsere Trauagenten geben das vor, und in gleicher, in analoger Weise könnte ich nicht biblisch, theologisch reflektiert und aufrichtig eine andere Lebensformen segnen, in dieser Weise. Der Segen Gottes gilt allen Menschen, unabhängig von ihrer Lebensform. Jedem Menschen ist der Segen Gottes zuzusprechen. Wir müssen immer unterscheiden zwischen Person und Handeln, zwischen Person und Lebensform. Aber es gibt nur eine Lebensform, auch bisher, die wir als Kirche in besonderer Weise segnen, trauen. Das sind Ehepaare. Das heißt, es gibt keine Segnungen Wir reduzieren das immer auf die Frage von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Aber es gibt auch keine Segnung als Lebensform von, jetzt sagen wir mal, die Situation, dass eine Schwiegertochter ihre Schwiegermutter pflegt. Speziell in der Lebensform gibt es das nicht. Wir können aber beiden sehr wohl den Segen Gottes zusprechen in ihre Situation hinein. Das gilt auch für Menschen, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben. Aber ich bin gegen eine Segnung, die der Trauung gleichzusetzen wäre und wie das manche Agenten, die es in der EKD gibt, auch nahelegen, im Grunde gleiche Schriftlesung, genau der gleiche Ablauf. Das halte ich für nicht geboten.
Okay, klare Position.
Ich würde da dran anknüpfen. Ich finde, also was mir in der Orientierungshilfe zu wenig orientiert, ist wirklich, dass ich spüre, es gibt Bibeltexte, die eben zu unserer heutigen Situation sperrig sind. Und die Frage, wie gehen wir dann mit diesen Texten um? Biegen wir sie uns zurecht, sagen wir, das gilt jetzt heute einfach nicht mehr, da geht es mir viel zu schnell in dieser Orientierungshilfe. Gerade auch, weil wir diese Diskussion ja in den Gemeinden führen müssen und es da unterschiedliche Positionen gibt. Und ich spüre in der Orientierungshilfe an der Stelle, dass sich viele in den Gemeinden mit ihrer Position nicht ernst genommen fühlen. Ich würde sowieso der EKD raten an der Stelle, wenn wir schon vom Priestertum aller Gläubigen reden, dann in einer Orientierungshilfe durchaus zwei unterschiedliche Positionen mal zur Sprache zu bringen und sagen, und der Gemeinde zutrauen, jetzt überlegt mal mit diesen und jener Position, was ist da eure Position? Also wir müssen als EKD nicht die einzelnen Christinnen und Christen in unserer Kirche bevormunden und sagen, das ist jetzt eure Position, wir orientieren euch. Sondern wir geben euch Orientierungshilfe und da kann es durchaus auch sein, dass ein Bibeltext von zwei Personen in unterschiedlicher Form ausgelegt wird zu dieser Fragestellung und dadurch ein Prozess in den Gemeinden in Gang kommt. Das würde ich mir viel mehr wünschen. Das würde das die Mündigkeit der Einzelnen ernst nehmen und auch in den Gemeinden einen positiven Dialog ermöglichen.
Dr. Mössinger, welche Hoffnungen verbinden Sie mit der jetzt angestoßenen Familiendiskussion, ich sag mal, zwischen Ideal und Wirklichkeit?
Ich finde, und das bei der Frage der Überraschung von der Frau Kühnen-Marx, dass es ausgesprochen bei Familie entsteht, ist ja, dass die Familie uns am persönlichsten betrifft und dass wir ganz unterschiedliche Familienerfahrungen haben. Und wenn eine Familienerfahrung benannt wird, man sehr leicht vergleicht, diese Ursünde des Vergleichs, von der Paul Tillich versprochen hat, und sie dann immer ein gewisses Defizit erfährt. Und wenn die Orientierungshilfe dazu uns helfen könnte, über unsere familiären Erfahrungen in überschaubaren Kreisen auch zu sprechen und was wir daraus für Konsequenzen ziehen, wäre das was ganz Entscheidendes für das, was ich meine, was unser Auftrag ist, nämlich von der Gottesbeziehung zu den Beziehungen über Menschen, eben das, was menschlich Beziehung bedeutet, zu rehabilitieren. Und das sehe ich bedroht. Und Frau Kühnen-Marx hat eine hervorragende Rede gehalten, die war toll. Aber was ich da zu wenig rausgehört habe und was ich zum ersten Mal in dieser Rede rausgehört habe, im Papier so nicht lesen konnte, obwohl ich es gesucht habe, weil ich dafür eintrete, ist diese Vorrangstellung der Beziehung. Ich war mir in dem Papier immer sehr unsicher, was denn eigentlich jetzt die Leitmaßstab ist. Ist es die prosperierende Industriegesellschaft? Die wird teilweise wie eine Maxime genannt. Ist es die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs? Oder ist es das Bundesverfassungsgericht? Dass das eigentlich die Dinge sind, wo wir uns einrichten müssen, weil die Realitäten so sind. Und da denke ich, da müssen wir auch zugunsten von Beziehungen uns auch kritisch damit auseinandersetzen. Die Ökonomie in Frage stellen, ja? Ganz stark. Ja? Weil die eigentlich uns funktionierend haben will und nicht in der Sperrigkeit von Beziehungen. Während umgekehrt, und das sollen wir auch mal diskutieren, ob wir das überhaupt noch unterbringen, ob nicht eine Mehrheit der Gesellschaft, eben ganz andere Statistik, BAT veröffentlicht, dass 66% junger Menschen sich keine Kinder wünschen, weil es
die Karriere
nicht hinderlich ist. Veröffentlicht worden im August, kann ich Ihnen zeigen,
es gibt wo das unterschiedliche war. Statistiken, also, da muss man nur sagen, auch sagen.
Und, na, ein Verdacht, ob uns das technische, industrielle Bild, dass ich was will und es muss so sein, dass das sich so durchgesetzt hat, dass das, was Beziehung bedeutet, gar nicht mehr verständlich ist, ob wir da für uns ein tragendes Paradigma verlieren. Das wäre eine echte Frage, wie wir das vermitteln können.
Ich finde, dass in der Familien Orientierung, in dieser Orientierungshilfe ganz, ganz viel um Beziehung geht. Familie ist ja nichts anderes wie Beziehung. Und dass es ganz genau diese Frage ist, wie kann Familie, und zwar in dem erweiterten Begriff, heute gelebt werden in dieser Wirtschaftssituation und in den arbeitspolitischen Situationen, die wir haben. Das ist ganz wichtig. Und mich würde sehr interessieren von meinen Mitrednern, was sie meinen zu den familienpolitischen Empfehlungen, die hinten drin stehen. Ja? Und von Ihnen, ich würde so gern noch mal irgendwann, vielleicht müssen wir das nachher mal machen, verstehen, warum, wenn vor Gott alle Menschen in ihrem Sein gleich sind, dann, wenn es Mann und Frau ist, sie getraut werden können, und wenn es Frau, Frau ist, Mann, Mann ist, nicht. Das verstehe ich nicht, weil das geht gegen mein Verständnis von befreiendem Evangelium, von Gleichwertigkeit vor Gott als Gottes Geschöpf.
Vielleicht gleich eine Antwort drauf.
Ich will vielleicht mal, um es persönlich noch mal ein bisschen anschaulich zu machen, ein kleines Erlebnis erzählen, das mich sehr berührt hat. Sie wissen, ich bin Vorsitzender eines Gemeinschaftsverbandes, Evangelischer Gemeinschaftsverband in Württemberg. Wir vertreten etwa 500 Gemeinschaften in Württemberg und im Bayerischen Allgäu. Und bei einer Veranstaltung, da kam ein älterer Mann auf mich zu und sprach mich an und sagt: Herr Kern, kann ich noch etwas mit Ihnen besprechen? Aber bitte nicht hier im Gemeindehaus, ein Raum ähnlich wie hier und die Personenzahl. Dann sind wir rausgegangen, standen um die Ecke. Hinterm Gemeindehaus, da stehen die Mülltonnen und so. Und dann erzählt er mir unter Tränen, dass seine Tochter in einer lesbischen Beziehung lebt und er damit nichts klarkommt und wie er das jetzt leben kann. Das ist genau das, was Sie auch beklagen, ja, wo Sie sagen, wie kann das denn sein, dass es solche Situationen in unseren Gemeinden, in unserer Kirche gibt und wir leisten dem doch Vorschub, wenn wir sagen, wir haben irgendwie eine Vorzüglichkeit für die Ehe zwischen Mann und Frau. Und dann habe ich länger mit diesem Mann gesprochen und ihn ermutigt, auf seine Tochter offen zuzugehen. Denn es ist kein Mensch irgendeinen Deut mehr oder weniger wert, egal in welcher Beziehung er lebt. Das ist ja die Evangeliumsbotschaft grundlegend. Und doch hätte ich nicht die Freiheit, jetzt mal in diesem Beispiel zu sagen, zum Beispiel diese beiden Frauen einer Eheschließung gleich zu trauen. Verstehen Sie? Weil, das verstehen Sie nicht?
Nee, ich verstehe es nicht.
Das hat tatsächlich was. Darf ich das noch sagen? Jetzt
das muss man kurz sagen, ja, damit wir es verstehen.
Einfach von meiner biblisch-theologischen Einsicht zu tun. Wir können gleich auch noch über die Hermeneutik sprechen. Aber von der Bibel her ist doch eine klare Linie, ich sage jetzt nur mal die Theologie unserer Trauagenten. Nur darum geht es.
Also wir können gleich noch miteinander diskutieren. Lassen Sie ihn bitte kurz noch zu Ende reden, bevor wir dann allgemein diskutieren.
Die kann man enden, aber die sind doch bisher von einem recht breiten Konsens getragen. Nee. Waren bisher von einem breiten Konsens getragen. Okay, ja. Also, da gibt es die beiden Schöpfungsberichte, die zitiert werden. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Als Mann und Frau, beide gleichwertig, füreinander geschaffen. Polarität der Geschlechter. Ich glaube übrigens, dass die Polarität tatsächlich nicht aufzulösen ist, auszuweiten ist, sondern dass da spezifisch die Polarität der Geschlechter benannt ist. Dann können wir biblisch-theologisch den Schutz der Ehe nehmen, wie er sich in den 10 Geboten findet. Wir finden die Stellen von Jesus, Markus 10, Matthäus 19, im Zusammenhang der Ehescheidung, was Gott zusammengefügt hat. Jesus bezieht sich auf die Schöpfung zurück. Das soll der Mensch nicht scheiden. Mann und Frau füreinander geschaffen unter dem besonderen Schutz und Segen Gottes. Die Ehe, eine Schöpfungsgabe Gottes, eine gute Ordnung für unser Leben, das würde ich sagen. Ich würde den Begriff der Schöpfungsordnung gar nicht verwenden, den brauchen wir gar nicht. Ein Mandat in unserem Zusammenleben. Und es gibt eine Ordnung, nicht nur auch in der Erhaltung der Welt, die wir von Gott gegeben sehen, eine gute, eine lebensdienliche Orientierung. Und daraufhin segnen wir Ehepaare, Mann und Frau.
Welchen Segen? Ja?
Und das ist ein spezifischer Segen, den der anderen Lebensformen so nicht gilt. Heißt aber nicht, dass diese Menschen nicht gesegnet, nicht geachtet, nicht respektiert oder wertgeschätzt werden.
Welchen Segen? Also ich kann ja verstehen, dass Sie sagen, Trauung ist das eine, das ist was ganz Besonderes. Da segnen wir Mann und Frau als Paar vor Gott in der Gemeinde und in der Welt, in der Öffentlichkeit. Welchen Segen haben Sie denn für andere familiäre oder Paarkonstruktionen?
Also der Segen Gottes, ich habe das vorher schon mal gesagt, gilt ja nun jedem Menschen. Es gibt viele Segnungsgottesdienste. Es gibt Formen, wo man jedem einzelnen Menschen den Segen Gottes zusprechen kann. Wenn in einem Segnungsgottesdienst ein Mensch zu mir kommt, dann frage ich ihn nicht, in welcher Lebensform lebst du eigentlich oder was hast du irgendwie getan. Ich segne ihn, ich segne auch zwei oder drei Menschen. Ja, und wenn da ein Paar kommt, frage ich auch nicht, wie lebt ihr zusammen oder wie steht ihr zueinander. Da wird der Segen Gottes zugesprochen. Aber ich segne... Ich habe nicht sozusagen das biblische Mandat, reformatorisch reflektiert, auch hermeneutisch reflektiert, meine ich, zu sagen, wir haben eine der Trauung vergleichbare Segnung für andere Lebensformen.
Okay, das ist, glaube ich, jetzt klar geworden. Jetzt habe ich zum Schluss noch die Frage, Sie hatten es auch schon angesprochen, welche sozialpolitische und vielleicht auch kirchenpolitische Folgerung ergibt sich aus dem Papier, das wir diskutieren, auch von dem, was wir bisher heute hier angesprochen haben. Was würden Sie, Dr. Mössinger, dazu sagen? Meine, die Tagung ist ja noch nicht zu Ende.
In der Frage, wie wir politisch die soziale Fürsorge in Familien, egal wo sie sind, fördern können, habe ich im Papier zu wenig gehört. Das ist als Forderung im Raum. Ich würde gerne wissen, wie das aussehen soll. In der Frage ist die Grundsicherung angesprochen, in der Frage der EKD. Die Modelle sind irgendwo weggebrochen, es gibt für mich mehr in der Postulat. Ein Punkt, wo ich mich sehr schwer tue, ist die Beurteilung von Primärbeziehungen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie pädagogisch tätig sind. Ich spüre sehr schnell, ob Primärbeziehungen intensiv gelebt werden. Bei Jugendlichen, die da starken Rückhalt haben, auch ansprechbar sind auf Regeln, oder ob die Primärbeziehungen unterbelichtet sind. Und deswegen finde ich mich sehr schwer mit der Frage der frühkindlichen Betreuung in Krippen. Ich finde, Kinder werden zum großen Teil sehr früh abgegeben und es tut ihnen nicht gut, sondern sie sind grundhäuslich besser aufgehoben. Wir haben auch Probleme mit der Ganztagesschule, weil sie im Grund jugendlichen Freiheiten nimmt, so wie ich es erlebe, freie Spielräume. Ich denke, da geht es um Dinge, die nicht bedingungslos sozialisierbar sind, sondern an der Verantwortung der Primärbezugspersonen hängen und die prägend sind. Und deswegen finde ich den Satz, Eltern sind oft wichtige Vorbilder, nur lässig. Eltern sind prinzipiell wichtige Vorbilder, die Frage ist für was. Aber in Primärbeziehungen entscheidet sich sehr vieles. Und wir sagen heute viel zu wenig, wie wichtig diese Primärbeziehungen für Frau und Mann sind. Also mir ist es auch ganz klar, dass die Entscheidung meiner Frau für eine große Familie von mir bestimmte Dinge für sich bedeutet. Die aber jetzt nicht als Verringerung meiner Lebensmöglichkeiten betrachtet würde, sondern Teilhabe an der großen Säge einer großen Familie, jetzt nicht im Sinne von Himmelidealer von Rosa-Rot, da gibt es auch keine Kinder und alles Mögliche, aber dass hier Primärbeziehungen etwas ganz entscheidend sind, wenn man sich daran orientiert und die distanzierte Beziehungen das nicht hergeben. Deswegen würde ich die nicht so hoch schätzen, wie sie die Orientierung sind.
Wir können ruhig sprechen. Ich würde an der Bedeutung der Primärbeziehung anknüpfen und würde sagen, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich will aber trotzdem auch aus meiner eigenen Erfahrung da noch einen anderen Akzent setzen. Also ich selber habe erlebt, ich habe 4 Töchter, meine Frau war lange Jahre zu Hause und das war ein gutes Familienbild. Ich erlebe es jetzt bei meinen eigenen Kindern, sodass die alle sehr schnell wieder arbeiten, die Kinder in Kita sind und auch das erlebe ich als eine sehr gute Form. Und wo ich spüre, da leidet die Primärbeziehung, die ganz wichtig ist, darunter nicht. Und ich bin selber Lehrer an einer Ganztagesschule und erlebe das als eine sehr, sehr gute Form für alle Familien, die erleben die Schule nicht nur als Lernraum, sondern eben auch als Lebensraum, haben dort ihre Freunde. Also die ideologische Frage, welche Form besser ist, dass Primärbeziehung wichtig ist, dass auch Beziehungen zu Vater und Mutter für Kinder wichtig sind und die gestaltet wird und da einen Rahmen gibt, das halte ich für enorm wichtig.
Aber in welcher Form das heute geschieht, da denke ich, gibt es ganz viele unterschiedliche Situationen und ich erlebe die neuen Formen, an die ich mich auch erst gewöhnen musste, gebe ich zu, weil ich es bei mir auch anders erlebt habe, für meine Enkelkinder als sehr erquicklich und sehr fröhlich und die gehen mit großer Begeisterung dorthin und gehen auch, freuen sich auch wieder, wenn die Eltern kommen. Aber das ist nicht so, dass es nur eine Verwahranstalt ist mit Beziehungen, Leute, die keine wirkliche Beziehung dann auch zu diesen Menschen aufbauen.
Welche Folgerungen kirchenpolitisch, sozialpolitisch? Vielleicht ein Aspekt?
Also ich will kurz daran anknüpfen und sagen, ich sehe das auch so. Die Bedeutung der Primärbeziehungen ist, glaube ich, unbestritten. Zugleich sind auch diese Beziehungen immer gebrochen und eben nicht ideal. Und deswegen haben wir als Kirche den Auftrag, auch hier mit unseren Ganztageseinrichtungen für die Kinder und Familien da zu sein. Ich halte es für eine fatale Entwicklung, wenn Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft immer weniger werden. Ja, also da haben wir auch einen gesellschaftlichen Auftrag, gerade auch als Träger solcher Einrichtungen, auch was Schulen angeht, und da brauchen wir das ganze Programm. Eine weitere Folge finde ich, wie wir als Kirche selber als Arbeitgeberin auftreten, das muss auch schlüssig sein, das muss auch irgendwo stimmig sein zu dem, was wir fordern. Wie werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlt? Wie familienfreundlich ist es in kirchlichen Einrichtungen, in diakonischen Einrichtungen? Ist es möglich, dass da die 2x30 Stunden gelebt werden können, die genannt wurden? Dass das auch nicht auseinanderklafft, was wir selber praktizieren und was wir fordern, was wir sagen? Dann halte ich für einen wesentlichen Punkt, dass Familien unterstützt werden. Wir haben damals in unserem Papier von 2005 zum Beispiel gefordert, oder da steht das drin, als eine Anregung, das Kindergeld könne doch schon mit beginnender Schwangerschaft bezahlt werden. Das ist so eine konkrete Forderung. Auch das Familiensplitting ist 2005 bereits genannt in unserem Papier. Das sind alles Punkte, die wir in die Diskussion einbringen können und die, glaube ich, wichtig sind.
Vielen Dank. Frau Stepper?
Also ich schließe mich Herrn Stöffler an, was die Primärbeziehung anbegeht. Ich schließe mich Ihnen an, was die Aufgabe von Kirche als Arbeitgeberin angeht. Ich würde es noch weiterführen, einmal darum, dass ich denke, in der anstehenden Farbbilddiskussion sollte auch mal der erweiterte Familienbegriff noch aufgenommen werden und reflektiert werden. Und ich finde, dass Kirche sich noch viel mehr einbringen sollte bei all den offenen Fragen, bei jedem Punkt der Empfehlung, was Frau Köhnen-Marx gesagt hat. Weil das sind offene Fragen. Die Kirche, die Orientierungshilfe hat keine Modelle beschrieben, sondern offene Fragen, die ganz, ganz dringend angehen müssen, mit lauter fordernder Stimme auch der Kirche.
Vielleicht ist das ja auch unsere Herausforderung dieser Zeit, offene Fragen zu stellen, auch Brüche zu erleben. Traditionsabbrüche kennen wir auch, wenn wir die Generationen anschauen. Und ich stelle fest, Sie sind ein sehr geduldiges Publikum, hören seit 16 Uhr schon fast ununterbrochen zu, mit wenigen Rückfragen. Sie haben jetzt auch nochmal die Möglichkeit, an die vier Personen hier auf dem Podium eine Frage zu stellen. Ich bitte Sie nur, sich kurz zu fassen. Dann können 2, 3 Leute mehr Fragen stellen, bevor wir dann auch zum gemütlichen Teil des Abends übergehen, um dann weiter zu diskutieren und zu sprechen über Persönliches und anderes. Bitte nutzen Sie die Mikrofone. Und vielleicht, wenn es eine zweite Frage gibt, gehen Sie ruhig schon bitte auch an das andere Mikrofon.
Ich bin zunehmend unruhig geworden bei dem Abwägen der Frage, was können wir eigentlich anbieten und wo können wir mitgehen oder auch nicht. Denn das ist nicht die Frage. Es ist die Frage, was sind wir den Leuten schuldig? Und damit hat die Diskussion um das Familienpapier viel mehr Schaden angerichtet als das Papier selber. Denn die Diskussion, wie sie lief, hat dafür gesorgt, dass ein Bild von Kirche und von kirchlichem Angebot und Bereitschaft aufgetaucht ist, das uns in den Gemeinden konkret schadet. Wir brauchen uns nicht wundern. Und jetzt frage ich Sie alle als Gesprächskreisverantwortliche, Wie kann man dann Studien in Auftrag geben, die sich erkundigen, warum Eltern ihre Kinder nicht mehr taufen lassen oder warum Kinder aus evangelischen Familien nicht mehr getauft werden im Kindesalter und auch nicht mehr selbstverständlich zur Konfirmation kommen? Die Antwort haben Sie selber auf der Hand, weil sich zum Beispiel eine Regenbogenfamilie überhaupt nicht gefallen lassen möchte, dass sie im Taufgespräch irgendwelche peinlichen Fragen beantworten muss. Die wird sie nicht gestellt bekommen, aber sie meldet sich gar nicht mehr an, weil das Bild ist ja schon da. Wir haben ja überhaupt keine Chance zu vermitteln, weil die Leute nicht mehr kommen, weil die wissen ja, was passiert, wenn einmal ein Pfarrer ein bisschen fortschrittlicher ist, dann kommt die Diskussion. Das ist das, was bei den Leuten ankommt. Und das ist das, was mir so wehtut. Weil die Diskussion um dieses Papier eigentlich Menschen abhält, andere Erfahrungen zu machen und weil wir damit den Leuten das Evangelium schuldig bleiben. Und das ist das, was wir bieten müssen. Nicht verschiedene Agenten, sondern das Wort Gottes. Und darauf kommt es an. Und an.
Könnten Sie bitte nochmal die Frage konkretisieren an die vier?
Ich könnte es polemisch zuspitzen. Ja, macht es überhaupt noch Sinn, Geld in Projekte wie Fresh Eggs und sonst wie zu stecken, wenn wir gleichzeitig durch solche Diskussionen zeigen, eigentlich nur für die Standardfamilien, die keine Fragen erwarten müssen, willst du dich nicht doch lieber in den Schutz der Ehe stellen und bist du denn segenbar?
Herr also Stöffler an möchte antworten und Frau Stepper.
Ja, also Frau Feine, ich würde Ihnen da widersprechen. Mein Eindruck nach ist es so, dass das, die Diskussion um das Papier gerade in Württemberg man ja gespürt hat, dass es eben, und ich sage es mal so, erstens halte ich den Diskussionsprozess insgesamt für wichtig. Wir wissen ja, wir haben unterschiedliche Positionen in unserer Landeskirche und wir können nicht einfach sagen, das ist jetzt alles gültig, sondern da muss ein Diskussionsprozess stattfinden, was ist in welcher Gemeinde wie möglich und was können wir da gestalten. Zweitens glaube ich, nach den Gesprächen, die ich führe, dass viele wahrnehmen hier, die Kirche hat durch dieses Papier durchaus die Lebenssituation der Menschen insgesamt in den Blick genommen. Und das halte ich für einen großen Fortschritt und dass gleichzeitig Diskussionen an der Stelle stattfinden, halte ich für normal und für wichtig.
Frau Stepper?
Es ist so, dass das natürlich vor allem eine innerkirchliche Situation ist, Diskussion ist. Und dass die Leute, die am Rand stehen, eigentlich etwas müde lächeln darüber. Und über jede Diskussion, wo es wieder darum geht, Ehe zählt, Homosexualität, naja, wenn wir barmherzig sind, ich übertreibe jetzt, ja. Dass wir da die Menschen verletzen, die anders leben und die sagen, naja, ich habe es doch gewusst. Das ist so.
Ich fände es sehr hilfreich, wenn wir in unserer Debatte jetzt auch über Karikierungen hinauskommen würden. Ich glaube, das würde uns weiterhelfen. Ich will nur mal sagen, Frau Feine, ich empfinde, dass die Diskussion nicht nur eine innerkirchliche ist, natürlich auch, aber sie kam auch von außen, sie kam über Medien, sie kam von Seiten, von denen es nicht zu erwarten war. Da gab es wirklich auch Überraschungserlebnisse im Detail. Und deswegen ist es gut, dass wir uns dieser gesellschaftlichen Debatte stellen. Und ich will noch mal so sagen, ein anderes Beispiel. Wir haben eine Arbeit in Stuttgart, die ist ganz stark diakonisch, sozialdiakonisch geprägt. Da erreichen wir im Grunde nur Familien mit Migrationshintergrund. Die haben nun ganz wenig, aber wirklich ganz wenig mit dem gemein, was man irgendwie als bürgerlich, christlich, womöglich pietistisch, württembergische Kleinfamilie bezeichnen würde. Und wir erreichen diese Menschen, ob sie das jetzt Fresh Eggs nennen oder wie auch immer, sind mit ihnen auf dem Weg, man gewinnt ein Vertrauen, man begleitet lebensdienlich. Da stellt man nicht die Frage nach irgendwelchen Werten. Da gibt es eine authentische Begegnung und wenn dann Vertrauen wächst, dann kann man auch sich Auskunft geben über die Werte und Orientierungen, die einen leiten und tragen und die sind dann kein Hindernis. Das habe ich immer so erlebt, auch in so einer Begegnung mit Menschen, die in ganz anderen Formen ja Welten leben. Und das sollten wir uns nicht dadurch kaputt machen, dass wir sagen, wir müssten alle gleichförmig denken und alles gleich bewerten. Ist auch eine Karikatur, ich gebe es zu.
Deshalb diskutieren wir ja auch hier miteinander. Bitte Sie hinten am Mikrofon.
Wahrnehmen
wo,
darf ich
gleich? Ja, gerne.
Und wo sollte der Unterschied liegen? Ja. Also wir reden von einer Paarbeziehung und noch nicht von Familiengründung. Und eine Paarbeziehung zwischen Mann und Frau ist für mich genau, liegt kein Unterschied in der Beziehung zwischen Frau und Frau, wenn es um eine Liebesbeziehung geht. Gott hat uns zwar als Mann und Frau geschaffen, aber auch da nicht so ganz einheitlich. Ja? Wir werden mit sehr unterschiedlich. Es ist überhaupt nicht so, dass wir alle sehr eindeutig als Mann und Frau geboren werden, wenn wir da die Biologen fragen. Ja? Ja? Es gibt da Unterschiede. Und wenn ich deswegen sage, nur Mann und Frau ist so völlig eindeutig und es kann nur so sein, da denke ich immer, ja, was sagen Sie denn? Meinen Sie, dass wenn eine Frau und Frau oder ein Mann und Mann sich zusammentut, dass die irgendwas, also dass die nicht in ihrer Liebe, auch das eine göttliche Liebe ist zu dem anderen Partner oder dass die in ihrer sexuellen Orientierung ein Fehlgriff Gottes wären? Also Eros ist noch nicht Familiengründung. Also,
vielleicht noch eine kurze Rückfrage, damit es auch jetzt keine Diskussion wird. Sie können das Gespräch später nach ja, oder nach weiterführen, aber wir wissen, worauf es ankommt Ihnen. Der Dr. Mössinger war ja noch angesprochen. Oder Sie? Er möchte nicht.
Also ich wollte nur mal darauf verweisen, wenn jemand auf die Generativität verweist, dann ist das nicht gleich biologistisch, weil das war irgendwie so ein Zwischenruf, sondern das ist zumindest ein Aspekt, den man mal, der die Mann-Frau-Beziehung einfach kennzeichnet, den man benennen kann, den man nicht übergewichten darf, aber der ist zunächst mal wahrzunehmen. Und schöpfungstheologisch ja auch hochrelevant, weil gerade mit dem Segen, der auch in der Trauagenda benannt ist, ja, seid fruchtbar und mehret euch, ist das ein wesentlicher Aspekt, auch in der Trauagenda. Natürlich gibt es Ehen, die keine Kinder haben, aber und alleinerziehende bzw. alleinlebende Menschen, überhaupt keine Frage. Aber dass es ein Punkt ist, der zu benennen ist, das finde ich schlichtweg, also der ist einfach rein sachlich zu benennen und benennbar, wird ja im Übrigen in allen Ethiken auch benannt. Also, dass wir hier nicht so tun, als wäre einfach, wenn man ein paar Dinge mal sachlich benennt, als wäre das gleich irgendwie eine Polemik oder so.
Herr Stöffler, Sie wollten noch was sagen? Augenblick, erst Herr Stöffler bitte und dann, okay, dann er möchte nicht. Würden Sie dann eine Ehe, bei der von vornherein feststeht, dass beide Ehepartner
zeugungsunfähig sind, nicht segnen? In keiner Weise, natürlich würde ich sie segnen. Ich habe das auch nicht gesagt. Ja, nein, Frau Hühn, habe ich nicht gesagt. Ich habe zurückgewiesen, dass der Einwurf, der Verweis darauf, dass die Generativität in der Einordnung, ja selbst in der Wahrnehmung verschiedener Beziehungen ein nennenswerter Aspekt ist. Darauf habe ich hingewiesen. Und das halte ich für wesentlich. Und wenn Sie irgendeine theologische Ethik zur Hand nehmen, wenn Sie mir zuhören, werden Sie immer diesen Aspekt finden, dass der benannt ist.
Herr Stöffler? Also das würde ich an der Stelle auch unterstützen. Ich finde, es gibt diese Beziehungen und die gehören für mich gesegnet. Aber ich finde die Unterscheidung zu dem, was zu einer Ehe von Mann und Frau, die für unsere Gesamtgesellschaft, auch nach dem biblischen Zeugnis, eine andere Rolle einfach spielt. die finde ich, denn die Unterscheidung muss meines Erachtens erhalten bleiben. Es kann nicht einfach sein, wir können nicht alles gleich machen an der Stelle. Meines Erachtens, ohne das herabzuwürdigen, aber es ist was anderes, hat eine andere Rahmenbedingungen. Und das als Biologismus bezeichnen, halte ich für prinzipiell ein falsches Argument. Also ich denke, wir haben schöpfungsmäßige Grundlagen in verschiedensten Bereichen und wir kämpfen für die Erhaltung der Schöpfung und Bewahrung der Schöpfung und können nicht, wenn man an der Stelle die biologischen Grundlagen mit zugrunde legt, dann sagen, es ist ein Biologismus, das geht nicht.
Ich habe nicht gesagt, dass es Biologismus ist. Ich habe nur... Okay.
Noch eine letzte Frage. Bitte schön.
Also, ich teile völlig das, was hier über die schöpfungstheologische besondere Bedeutung der Ehe gesagt worden ist, vollständig. Das ist ja vielleicht schon deutlich geworden heute Nachmittag. Ich würde aber das, was Sie über die Homosexualität sagen, jetzt an den Vertreter der lebendigen Gemeinde, das würde ich doch gerne mit etwas Nachdenklichkeit versehen. Es scheint so zu sein, dass etwas auch wissenschaftlich gesehen wird, was ich immer vermutet habe. Weil wer mit Menschen Umgang hat und mit denen sich austauscht, über das, was sie erleben miteinander, der stellt ja fest, dass das, was sie erleben miteinander, sich qualitativ nicht unterscheidet von dem, was, ich sag mal, jetzt ein normal gestrickter Mann und eine normal gestrickte Frau miteinander erleben. Das hat mich immer nachdenklich gemacht. Das heißt, wir müssen mal davon ausgehen, dass genauso, wie es einen genetischen Schalter gibt für die Unterscheidung zwischen Mann und Frau, dass es einen Schalter gibt, so kann man nachlesen im Wissenschaftsteil der FAZ in diesem Sommer, dass es möglicherweise einen zweiten Schalter gibt, der über uns entscheidet, wie wir erotisch empfinden gegenüber einem Mann bzw. gegenüber einer Frau. Und das bedeutet, dass wir möglicherweise im Blick auf die Homoerotik genauso argumentieren müssen, wie in der Wahrnehmung der im Allgemeinen grundsätzliche Gegebenheiten der Polarität von Mann und Frau, das würde ich teilen, aber dass wir offensichtlich einen Prozentteil der Bevölkerung haben, die gewissermaßen anders geschaltet sind. Und das bedeutet, dass wir in ihrem biblischen Argument an der Stelle stehen, wo wir gegenüber Galilei standen, als wir diskutierten, ob gewissermaßen, dass es in der Bibel steht, Sonne stehe still über Gideon, und das etwas aussagt über den realen Gang der Gestirne. Und es scheint so, dass die Erkenntnisse des Apostels Paulus oder die Aussagen von ihm und Bewertungen, dass wir die möglicherweise relativieren müssen aufgrund dieser neuen Erkenntnisse über die Genese eines Menschen. Und da würde ich halt vorschlagen, dass wir doch etwas vorsichtig zurande gehen. Und das würde dann aber bedeuten, dass wir das, was Sie im Moment ablehnen, nämlich dass wir unsere Trauagenten nochmal angucken und dass wir die Einordnung von homosexuellen Gemeinschaften in das Familienthema, dass wir das auch theologisch möglicherweise anders sehen müssen, als viele Gruppierungen in unserer Kirche in Deutschland es bisher sehen. Das ist so meine starke Vermutung.
Okay. Das war ein Statement. Klopft. Bitte nur kurz.
Ja, ich würde Ihnen insofern recht geben, dass tatsächlich wir ja in der Geschichte der Kirche als Christen und Theologen und Theologinnen immer auf dem Weg sind. Ja, und sich Erkenntnisse immer verändern und auch unsere theologischen Aussagen und auch unsere Schriftauslegung ist immer ja ein Kommunikationsprozess zwischen Schrift und Kultur und wissenschaftlicher Erkenntnis der jeweiligen Zeit. Ich habe ja bisher nichts gesagt zur Homosexualität als solche, sondern habe mich bezogen auf die Institutionalität und auch, dass es wesentlich ist, die Institutionalität der Ehe zu sehen, auch im Blick auf Familie und auch im Blick auf die Segnung. Ich bin mir, was diese Frage der Herkunft angeht, da bin ich Laie, schlicht. Da nehme ich verschiedene Studien wahr, auch aus der seelsorgerlichen Praxis und Begleitung gibt es auch, oder scheint es zumindest, verschiedene Hintergründe zu geben, jeweils individuell, wie eine gewisse Neigung und Veranlagung zustande kommt, aber ganz gewiss gibt es auch eine naturgegebene Disposition, die scheint auch wahrnehmbar zu sein. Und dann ist die Frage natürlich, wie geht man damit um? Aber die Frage der Segnung, da habe ich beschrieben und versucht auch
zu begründen, was der Status quo in unserer Landeskirche ist und bislang getragen von einer sehr großen Mehrheit, ja bei weitem nicht von der lebendigen Gemeinde allein, sondern fast quer durch alle Gesprächskreise, fast.
Es gab eine letzte Frage, es gibt noch eine allerletzte und wirklich allerletzte Frage, bitteschön.
Für mich ist es schließlich jetzt so greif, ich glaube, Herr Juli hat angefangen mit dem, dass eben die Institution Ehe sozusagen ja auch einen Raum bietet, in dem sozusagen Beziehung nicht nur gestaltet werden muss, sondern auch sozusagen ja, einen Raum findet, in dem sie einfach erlebt werden kann. Ich finde das extrem schwierig, auch aus persönlicher Betroffenheit heraus, wenn mir sozusagen dieser institutionelle Rahmen nicht zur Verfügung gestellt wird, ich meine Beziehung also sozusagen ohne diesen Segen Gottes, den ich mir zwar anderweitig holen kann, aber nicht für diese Beziehung leben soll. Ich finde es auch schwierig, als Frau, die in der Kirche lebt, wenn ich immer so als sozusagen das Gefühl habe, da redet jemand über mich, als ob man mich da quasi begleiten müsste oder reinholen müsste oder sonst irgendwas. Ich bin keine Bedürftige, sondern ich will Kirche mitgestalten als Lesbe und als Mutter in einer Regenbogenfamilie. Mit einem Sohn, der dort in dieser Familie geboren wurde. Mit Hilfe neuerer medizinischer Möglichkeiten. Und von daher finde ich das wirklich, für mich ist es zum Teil sehr kränkend, dass ich das Gefühl habe, ich werde immer quasi als, ja, als Objekt betrachtet, aber nicht als jemand wahrgenommen, der in der Kirche lebt, in der Kirche sich engagiert, in ganz vielfältige Weise, im Kirchengemeinderat, im Gottesdienst und so weiter und so fort. Und das ist so für mich, also es ist eine Frage auf der einen Seite, wie gehen Sie damit um, dass die Menschen ja nicht, Sie beschreiben das, da ist ein Vater, der hat eine lesbische Tochter, der leidet. Sie könnten sozusagen, wenn Kirche anfangen würde, anders drüber zu reden, wenn in Gottesdiensten anders geredet würde, ich habe das erlebt, das Familienpapier kam raus, die Predigt hat mich dazu bewogen, fast rauszugehen. Ich dachte, was redet der da? Wenn anders geredet würde, dann würde auch in Kirchen anders gesprochen werden über dieses Thema. Dann würde eine andere Offenheit entstehen. Dann würden die Kinder aus diesen Familien eine Toleranz erfahren in der Kirche und würden eben nicht Ausgrenzung oder Besonderheit erfahren. Und das finde ich, das ist die Schwierigkeit, die da in dieser Debatte auch mit rauskommt, dass es immer sozusagen ja, eigentlich die Abgrenzung, die Ausgrenzung weiter tradiert wird.
Ich habe selber einen Satz nicht verstanden. Ich habe vorher auf den Professor Dabrock verwiesen, der aufgrund der Situation durchaus überlegt, ob ich das teile, muss ich mir das mal genau angucken. Aber eine neue Institution, Ethikstein. Mein Ansatz oder meine Kritik geht ja, die ich vorher formuliert habe, nicht auf die Beziehungen als solche, sondern die Frage, ob das Papier den richtigen Weg mit einem theologischen, segenstheologischen Weg eingeht. Und wo ich auch unterstrichen habe, dass die Belastung für den Einzelnen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten und zu produzieren im guten Sinne, schwieriger finde, als wenn aus dem institutionellen Raum heraus. Das kann man wieder sprechen. Ich sage ja, ich denke da permanent drüber nach, da, aber ich sehe jetzt an der Stelle noch nicht die Scheidelinie unbedingt, wenn man möglicherweise institutionelle Verflüssigung wieder erreicht und sich da neue institutionelle Dinge ergeben. Ich wollte nur von vornherein Desetikett, was ich mir nicht so gern anlege. Ich weiß, die Debatte ist schwierig, und ich will sagen, da ist ja noch nicht die Wand vollkommen runter. Ich habe sich nicht verstanden.
War ich auch ganz richtig? Es waren eher Forderungen, auch diese Institution zu öffnen.
Ja, das sehen wir zusammen.
Genau.
Das würde ich noch unterstützen, weil wenn Institution Ehe oder vor allem jetzt Trauung wirklich als Schutz erlebt werden darf und soll und gemeint ist, dann ist wirklich die Frage, warum will Kirche, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften vorenthalten?
Da könnte man natürlich jetzt wieder richtig anfangen zu debattieren und muss auch debattiert werden, aber es gibt das Gute, Es gibt irgendwann einen Schluss der Debatte, einen Schluss der Sendung und es gibt einen neuen Tag, da kann man natürlich heftigst weiter diskutieren. Ich danke den vier Mitstreitern hier, dass sie die Fragen beantwortet haben. Danke Ihnen.
Wir danken Ihnen, dass Sie diesen Streit, diesen Diskurs in aller Ernsthaftigkeit mit den Vieren hier und mit uns geführt haben. Wie überhaupt diese Ernsthaftigkeit der Diskussion, die wir bisher geführt haben, wirklich was ganz Vorbildliches ist. Dass das gelingt in dieser Form, finde ich ganz ausgezeichnet. Und ich bin sicher, wir werden diesen Streit, denn es ist ein wirklich auf die Sache bezogener Streit und ein ganz gewichtiger Streit, den wir morgen weiterführen. Ich kenne drei der Beiträge, die morgen zu hören sein werden, als sozialethische Beiträge. Und Sie werden sehen morgen und hören, dass Ihre Fragen, die heute dran waren, ja eine Fortsetzung finden. Wir werden sicherlich überrascht sein nachher morgen. Ich kenne drei der Beiträge schon. Ich danke auch, dass Herr Herle schon da ist, dass Herr Tanner heute Abend schon da ist. Das ist eine wunderbare Form, dass Sie an dieser Diskussion schon daran teilnehmen. Morgen werden wir nach der Andacht, 8 Uhr beginnend, ich werde den Lehrtext des heutigen Tages, das war wie eine Überraschung heute Morgen, Lehrtext und Losung zu sehen, wird den Lehrtext morgen früh bedenken, um 8 Uhr in der Andacht und dann wird in der Kapelle. Die Kapelle liegt dort.
Die ist leider nicht beschriftet. Warum ist die nicht beschriftet?
Ach, das hat was mit Architektin zu tun. Also das ist was ganz Besonderes. Die Kapelle ist praktisch über den Hof hier, aber nicht praktisch in Verlängerung hier. Auf der anderen Seite ist die Kapelle.
Hier raus und dann links.
Rechts. Hier raus, rechts. Morgen 8 Uhr. Und dann werden wir vier Beiträge hören am Vormittagsbereich. Frau Stadin wird morgen nicht kommen. Ihr Kind ist krank geworden. Ihr Mann aber, Herr Dabrock, ist da. Herr Juli, Sie werden Herr Dabrock morgen ganz hören zum Thema Institutionenethik. Das wird sein Schwerpunkt sein. Und Herr Herle ist da, Herr Tanner ist da und Frau Kahle ist da. Es wird sicherlich spannend morgen werden. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen, möchte aber zunächst mal nochmal Ihnen danken. Und Frau Schöning, kommen Sie doch bitte auch hier, Frau Köhn-Mark. Herr Juli, dem werden wir am Morgen erstmal danken. Herr Friedrich ist mit nicht da.
Der Bischof braucht keinen Dank, genau.
Was können wir anderes als Dankeschön besonderer Art zur Stärkung Ihnen mit auf den Weg geben, als was Nachhaltiges? Von Streuobstwiesen hier was Besonderes, ein Rosenzauber Prosecco von einem Anbieter eines benachbarten Dorfes und natürlich hier ein Chutney aus der Küche, auch nachhaltig. Das geben wir Ihnen mit auf den Weg als kleines Dankeschön für die Ernsthaftigkeit der Diskussion, die Sie mit uns geführt haben. Ihnen allen werden wir das gleich übergeben. Herzlichen Dank dafür.